Biosphäre, der Podcast.
In diesem Podcast teilen wir Erlebnisse unserer Segelreise
und berichten von unseren Eindrücken aus Biosphärenreservaten in Europa,
Afrika
und der Karibik. Ahoi, hier ist Katja.
Ahoi, hier ist Martin.
Und das ist unsere Folge 0.
Die Folge, in der wir erklären, warum wir unterwegs sind, was wir eigentlich machen, was der Rahmen und die Idee dieser Reise ist.
Ja, und was dazu alles gehört zur Vorbereitung. Das erfahrt ihr in dieser Folge.
Ja, warum sind wir unterwegs? Was ist unser Ziel?
Ich kann mich noch erinnern, dass wir auf einer Segelreise, die wir unternommen haben, gesagt haben, hey, es wäre so schön, wenn wir viel mehr davon erfahren würden, was es an guten Projekten in der Welt gibt. Und man hört immer so vieles Negatives. Und unser Ziel für diese Reise war tatsächlich zu teilen, tolle Projektideen.
Ja, und tolle Menschen, einfach in Kontakt zu kommen mit den Menschen. Zum einen sie in ihrem Umfeld zu besuchen, auch Menschen aufs Boot einzuladen und quasi live und in echt uns anzuhören, wie die Situation ist und nicht von Entfernung und irgendwas lesen und irgendwelche Reports, sondern einfach gucken, wie sieht's wirklich aus.
Ja, Hoffnung weitergeben. Das war für mich auch noch.
Ja, und Inspiration, ja, und Inspiration, weil wir sicher sind, dass es so viele tolle Projekte gibt und auch Menschen, die einfach mit viel Elan und Energie Dinge anschieben und die es einfach wert sind, dass man das, was sie tun und das, was sie initiieren, auch teilen und uns auch ein Stück weit selber davon inspirieren lassen.
Wie machen wir das Ganze?
Ja, wir sind auf einem Segelboot unterwegs. Wir wollten nicht fliegen, wir wollten langsam reisen, wir wollten Mischung, dass wir uns Projekte und Menschen vor Ort anschauen und dazwischen Zeit auf dem Boot haben, zu reflektieren, miteinander zu sprechen und eventuell auch mit Mitfahrerinnen zu reflektieren, was wir gesehen und haben und was uns dazu durch den Kopf geht.
Und als besondere Ziele haben wir uns die Biosphärenreservate im Nordatlantik vorgenommen, weil dort, ja, das sind ja schon Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. Wie führt uns unsere Reiseroute? Ich habe schon gesagt, im Nordatlantik. Angefangen haben wir in Berlin und sind dann mit dem VW-Bus nach Südfrankreich.
Und dort sind wir aufs Boot gestiegen, haben das Boot übernommen. Wir haben noch einiges an Verbesserungen vorgenommen und sind dann durchs Mittelmeer Richtung Gibraltar, um dann entlang der marokkanischen Küste nach Süden zu fahren bis zu den Kanaren.
Und von den Kanaren nach Kapverden. Dort gibt es 2 Biosphärenreservate und dann ging es rüber über den Atlantik.
Und dann von Barbados nach Süden Richtung Tobago, wo es ein Biosphärenreservat gibt, um dann von Tobago aus die Karibik entlang der kleinen Antillen nach Norden zu segeln.
Wir haben uns selber noch gar nicht vorgestellt. Möchtest du mal anfangen?
Wenn ich mich hier vorstelle vor Ort, sage ich immer, ich bin der Fahrer. Das ist natürlich etwas kokettiert. Ich bin von Hause aus Architekt und dann irgendwann in der Beratung gelandet und habe verschiedenen Firmen und dann zum Schluss selbstständig Unternehmen und Menschen beraten, unter anderem in Verhandlungsführung und Kommunikation, aber auch im Einkauf. Und ich bin Segler. Ich habe also vor ungefähr 15 Jahren angefangen, auf Yachten zu segeln und dann etliche Scheine gemacht und gelernt und bin auch 2019 mal über den Atlantik gesegelt, um dann später als Skipper zu arbeiten. Das heißt, ich habe einfach Spaß daran, mit anderen Menschen zu segeln und anderen Menschen das Segeln beizubringen.
Da hattest du mit mir ein gutes Übungsobjekt. Ich bin ursprünglich keine Seglerin. Also ich habe mal einen Segelkurs gemacht auf der Havel und das war es auch schon. Und bin vom Hause aus gelernte Agrarwissenschaftlerin. Also ich habe internationale Agrarwissenschaften studiert, war auch öfter in Entwicklungsprojekten unterwegs gewesen, habe dann aber jahrelang für den Dachverband der Biosphärenreservate und Nationalpark in Deutschland gearbeitet. Ich bin dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde gekommen. Dort habe ich für das damals noch im Aufbau befindliche Biosphere Reserve Institute einen neuen Masterstudiengang mitentwickelt, den Biosphere Reserve Management, kurz BIOM genannt. Nach 2 Jahren in dieser Rolle ergab sich dann die Möglichkeit, mich auf eine Professur zu bewerben. Und das hat geklappt. Heute bin ich Professorin für nachhaltige Regionalentwicklung und soziale Prozesse sowie Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Nachhaltige Regionalentwicklung. Und genau für diese Reise bin ich gerade im Forschungssemester unterwegs. Für mich war es wahnsinnig wichtig, auf Tuchfühlung zu gehen. Also wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, nicht nur darüber zu lesen, sondern tatsächlich den Menschen zu begegnen und vor Ort mitzubekommen, wo hakt's und was ist gut und wo könnte es verbessert werden. Und so halt zu einer Forschungsidee zu kommen. Das ist mein Hintergrund. Und das Segeln habe ich, während wir auf dem Boot sind, gelernt. Und da hat Martin mir auch reichlich Anleitung gegeben. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so anspruchsvoll ist. Das muss ich an dieser Stelle jetzt schon mal betonen. Das Segeln an sich nimmt sehr viel Raum ein.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem zweiten Kind. Man vergisst die Schmerzen vom ersten. Und so hatte ich auch ganz ehrlich das eine oder andere an Stress und an Aufwand in der Vorbereitung einfach nicht mehr so präsent, sondern hatte nur noch die schönen Erinnerungen von solchen Reisen im Kopf. Und entsprechend so habe ich Katja eingeführt in die Geschichte. Und insofern war die Überraschung groß, dass es doch wahnsinnig aufwendig ist.
Und unterwegs, das sagen wir euch jetzt, sind wir auf der Biosphäre, so heißt nämlich unser schönes Bötchen.
Ja, Nomen ist Omen und wir wollten uns irgendwie auch deutlich machen, dass wir mit einem Ziel unterwegs sind. Und da bin ich Katja auch sehr dankbar, weil Segeln allein ist schön und das blaue Wasser ist auch toll und der blaue Himmel. Aber es ist noch viel schöner, wenn man ein Ziel hat und einen Grund, warum man auf irgendeine Insel fährt und mit Menschen in Kontakt kommt, die eben über das hinausgehen, was man normalerweise als Segler an Kontakten hat, zu Restaurants und zu Chip-Chandlern und zu Leuten, die was reparieren und zu Marinas und zu anderen Seglern, sondern eben einfach Menschen, die hier nachhaltige Projekte machen.
Aber die Biosphäre ist schon eine Persönlichkeit für mich geworden. Also sie fordert mich. Einmal habe ich gefragt, so bevor wir über den Atlantik gesegelt sind, Biosphäre, zeig noch, was muss ausgewechselt werden? Und schwupp waren die Schoten gerissen und Sonstiges. Also sie ist eine Persönlichkeit und wir sollten sie auch vorstellen, gebührend.
Gebührend, ja. Die Biosphäre ist eine Neel 43, das ist ein Trimaran, das heißt, das Boot hat 3 Rümpfe. Ist damit so eine Art Hybrid zwischen einem Katamaran und einem normalen Einrumpfboot, weil es eben vom Segeleigenschaften eher wie das Einrumpfboot fährt und auch damit hoch am Wind fährt. Und auf der anderen Seite dieses Platzangebot vom Katamaran hat. Also wir haben hier für ein Boot sehr luxuriösen Platz, was uns auch wichtig war, dass wir eben Menschen mitnehmen können und Menschen aufs Boot einladen können.
Das Schöne auch an der Biosphäre ist, wir sind autark. Wir haben sehr viel Solar.
Große Batterien.
Und wir können unser Wasser selbst machen aus dem Meerwasser. Ein wirklich entscheidender, wichtiger Punkt, weil das merken wir jetzt hier spätestens auf den karibischen Inseln, ist wirklich ein riesiges Problem, Wasser zu bekommen, auch gutes Wasser. Und wir haben jetzt auch genug Filter eingebaut, also wir trinken das Wasser auch vom Tank.
Und seit wir in Besitz einer schönen chinesischen Einfeld-Induktionsplatte sind, sind wir auch unabhängig vom Kochgas. Das heißt, wir sind komplett autark. Wir haben Solarzellen und große Batteriebänke und dazu eben Watermaker und elektrisches Kochen.
Ja, wir sind meistens zu zweit, segeln wir die Biosphäre. Gerade am Anfang die ganze Marokko-Küste runter, da hätte ich sehr gerne Hilfe gebraucht, aber wir haben es geschafft. Für die längeren Überfahrten jedoch haben wir Crew bekommen, was sehr hilfreich ist für die Nachtfahrten. Wir nehmen ansonsten Familienmitglieder mit, Freunde auch und wir auch immer an...
Ja, Studierende. Wir hatten Alena an Bord, die ihre Masterarbeit hier vorbereitet hat mit ihrem Freund.
Genau, die auch die nächste Folge gestalten wird. Hier schon mal den Teaser.
Genau, und die uns auch mit dem Konzept für diesen Podcast geholfen hat.
Genau. Also wir sind und hatten auch schon Wissenschaftler hier an Bord aus den anderen Ländern. Also wir wollen ein offenes Boot sein. Und jetzt interessiert viele auch immer, was passiert eigentlich, was muss man eigentlich vorbereiten, um so eine Jahr lang auf dem Segelboot zu sein? Und da fängt alles an natürlich mit dem Boot.
Boot kaufen steht hier als erstes auf unserer Liste und das ist, also ich gucke seit Jahren immer schon nach Booten und teste Boote und habe nie eins gefunden, wo ich sage, das ist so richtig toll, weil die Katamarane haben einfach den Platz, den man braucht, und die haben diesen Komfort in der Ankerbucht, aber sie segeln so bescheiden oder sie sind dann so teuer, dass es völlig indiskutabel ist. Insofern war ich total happy, als ich diese Nel gesehen habe, die ein ehemaliges Charterboot war und deswegen relativ günstig war und überhaupt nur so in den Bereich des Möglichen gerückt ist. Und ich fand dieses Boot immer schon mega, weil es einfach schnell ist und ich finde es auch elegant und also es ist toll. Und dann haben wir dieses Boot oder ich habe dieses Boot gekauft und ja, dachte, das läuft dann alles ganz easy mit dem französischen Verkäufer. Und wie es immer so ist, es lief nicht easy. Es war sehr, sehr aufwendig, was wir hier an Einbauten noch vorgenommen haben und was wir an Veränderungen hatten. Und um der ganzen Sache so mal eine Krone aufzusetzen, hatten wir nicht nur die erste Nacht, die wir in Südfrankreich beim Kauf auf diesem Boot geschlafen haben, Mistral in Orkanstärke, sodass wir also dachten, das Boot fliegt auseinander und nicht eine Minute geschlafen haben, weil es so ein dermaßiger Krach war. Es war, glaube ich, unsere Belastungsprobe, mit Orkan im Hafen zu liegen. Jeder, der Boote kennt und weiß, wie es ist, wenn ein Boot mit viel Wind an einer Kaimauer liegt, kann sich vorstellen, dass das ein Albtraum ist.
Bei unserem zweiten Besuch auf dem Boot bekamen wir dann noch einen ganz schönen Dämpfer. Im Februar kam der Wind von der Seite des Stegs. Das Boot wurde also nicht auf den Steg gedrückt, sondern davon weg. Und entsprechend wurden die Leinen ständig aufs Äußerste gespannt. Das wollte Martin ändern und baute einen sogenannten Ruckdämpfer ein. Ja, und bei einem Schritt dann aufs Boot ist was passiert. Und eine Leine hat wohl nicht gehalten. Egal, jedenfalls er rutschte ins Wasser oder viel, viel mehr und hat sich bei dieser Aktion den Arm ausgekugelt. Das war eine ziemliche, ja, es war eine Dramatik. Also das war nicht lustig. Er kam aus dem Wasser. Ich konnte die Feuerwehr alarmieren. Da waren zum Glück überall Leute am Ufer, die uns geholfen haben und mussten ihn dann ins Krankenhaus bringen.
Und ja, das war der erste Dämpfer, aber ja, es war auch lehrreich. Ich glaube, was uns das sagen sollte, ist, dass das Konzept, Martin kümmert sich ums Boot und segelt quasi alleine und kann das alles regeln, dass das nicht funktioniert, sondern dass wir wirklich gut zusammenarbeiten müssen. Der Unfall hätte sich vermeiden lassen, wenn ich Katja gebeten hätte, mir zu helfen, was sie mir angeboten hat. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich kann das alles alleine. Und ja, so ist es geendet. Und das war einfach auch, es war zwar unangenehm und mein Arm tut jetzt noch weh über bald anderthalb Jahre danach. Aber es heißt halt auch irgendwie Safety First und Risikomanagement zu betreiben und nicht Dinge zu tun, die wahrscheinlich gut gehen, aber auch eine gewisse Chance haben, dass sie nicht gut gehen. Das war vielleicht was, was wir in Vorbereitung der Reise als kleines Warnsignal gut gebrauchen konnten.
Ja, also Teamarbeit ist alles. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Podcast mitbekommen, wie wichtig das ist. Was wir noch zur Vorbereitung gemacht haben und vielleicht gerade aufgrund dieser Geschichte einen Kurs besucht, Medizin auf See. Das war ein Wochenendkurs, wo wir ja alles Mögliche von nähen und wir sind gut vorbereitet. Wir haben große, dicke Bücher an Deck und wir haben einen enormen Medizinkoffer. Also
jemand meinte, wir könnten uns eigentlich ein rotes Kreuz auf unser Schiff malen mit dem Medizinkoffer, den wir hier drauf haben. Das ist also auch ein direktes Ergebnis aus dem Arm auskugeln, weil die Frage, was machst du denn, wenn du den Arm mitten auf dem Atlantik auskugelst, die hat uns natürlich schon beschäftigt. Und auch wenn wir, also auf dem Medizin auf Seekurs haben wir gelernt, Arm auskugeln ist ein Grund zum Abbergen. Das heißt, du rufst dann die Küstenwache und lässt dich mit dem Hubschrauber abholen.
Aber das bringt auch nichts, wenn du mitten drauf bist, da kommt kein Hubschrauber.
Deswegen müssen wir also auch für diesen Fall uns ausstatten und entsprechend haben wir vorgesorgt und glücklicherweise ist das alles unberührt im großen Koffer.
Was ich noch besucht habe, den ersten Motorkundekurs und du hast den zweiten dann noch besucht. Ne? Also da waren wir auch ein paar Tage unterwegs, weil wenn so ein Motor ausfällt, ja, ist es ganz gut, wenn man sich ein bisschen zu helfen weiß, wie man verschiedene Teile auswechselt. Ja, ne, das werdet ihr auch erfahren. Man wird nicht auf alles vorbereitet.
Ja, in den meisten Fällen lernt man sein Boot kennen, wenn irgendwas kaputt geht.
Genau.
Und dann fängt man an, sich mit allen möglichen Ressourcen und sei es ChatGPT mit diesem Thema zu beschäftigen. Und irgendwann kennt man sich dann aus mit den verschiedenen Modellen von Wasserpumpen oder mit Kühlwasserschläuchen oder Propellern und naja.
Auf jeden Fall. Also man lernt viel. Also so ein Segelboot ist wirklich, ja, es hat was mit Natur zu tun. Wir müssen immer auf Wind und Welle und ja, alles achten. Aber es hat auch viel mit Mensch zu tun, ne? Teamarbeit und als drittes auch mit Technik. Und da muss man, das muss man auch können und wollen. Was außerdem für mich noch wichtig war, ist natürlich, dass ich überhaupt das Segeln lerne. Ich habe den Segelvorbereitungskurs gemacht, habe auch die praktische Prüfung bestanden. Die Theorieprüfung habe ich nicht mehr geschafft. Das war zu viel Vorbereitung. Also das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Vielleicht.
Ich würde ja gerne sagen, die machst du ganz easy nach dem Jahr, aber das wird nicht so sein, weil die komischen Dinge, die man da lernen muss, die lernt man auch nicht unbedingt unterwegs.
Also ich habe die Prüfung erst gar nicht versucht, wollte ich damit sagen. Ich habe sie nicht bestanden, sondern ich habe nicht genug Zeit gehabt zum Lernen. Ja, was gehört noch dazu? Wir mussten unsere Wohnungen, also eine Wohnung mussten wir auflösen.
Eine untervermieten.
Das heißt, wir haben ein riesiges Lager in Brandenburg.
Riesig, naja, es ist auf jeden Fall voll.
Und ja, ich musste natürlich meine Kurse in der Hochschule abgeben, sehr viel vorbereiten. Wir waren ganz schön fertig, als wir losgefahren sind.
Wir waren mega fertig. Ja. Wir saßen da inzwischen mit unseren Kisten in den leeren Wohnungen. Und also es war wirklich, wirklich anstrengend. Und obwohl wir versucht haben, alles abzuschließen und einzulagern und zu regeln, haben wir dann doch eine Menge an Themen mitgenommen. Angefangen davon, dass ich meine Arbeit mitgenommen habe und zumindest am Anfang noch online gearbeitet habe. Zum anderen hat man eben mit Starlink, wo wir das Privileg haben, mit Internet eigentlich immer versorgt zu sein, hat man natürlich auch weiter Kontakt zu allen Themen, die es so zu Hause gibt und waren die einen oder anderen familiären Themen. Und da nochmal Dank an meinen Bruder, der relativ viel für mich übernommen hat, was ich sonst gemacht hätte, auch in Auseinandersetzung mit meiner Familie.
Ja, und bei mir bin ich natürlich dankbar, dass ich ein tolles Team an der Hochschule habe, die dann meine Lehre und an Clara und Paula, die Studiengangsleitung für das Jahr mit übernommen haben. Sonst hätte ich diese Reise gar nicht machen können. Und dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt und dass wir an der Hochschule ein wunderbar tolles UNESCO-Institut, das Biosphere Reserve Institute haben, gibt mir natürlich wirklich die Chance, auch die erlebten Erfahrungen später in hoffentlich gute Forschungsprojekte umzumünzen.
Absolut. Und das war auch ein Learning, dass man einfach ja, tollen Support bekommt. Also, dass die Menschen sich für uns gefreut haben und uns geholfen haben. Susanne, die uns ein Logo entwickelt hat und Sandra, die uns bei der ganzen Medizinausstattung geholfen hat. Und Mike hat da auch noch geholfen. Wir haben einfach viel gute Unterstützung gehabt.
Genau. Anja hat uns einen tollen Sonnenschutz gebaut hier für die Außenküche wollte ich schon sagen, aber wir haben ja so eine kleine Außenküche. Genau, dann gab es noch Ärger mit der Wohnung und da hat Markus uns eine Rechtsberatung mitgegeben. Olli hat uns tolle Regale gebaut, das war wirklich irre. Und Hanna hat dir ein tolles Bauchtasche genäht, die jetzt immer in Einsatz ist.
Also das war toll zu sehen, dass Menschen sich für uns mitgefreut haben und uns unterstützt haben, wo sie eben konnten. Es gab auch andere Reaktionen. Es gab auch Menschen, die uns eher ihre Ängste mitgegeben haben. Also all das, weil ich meine, es sind natürlich Fragen und Risiken, die uns selbst auch beschäftigen. Natürlich müssen wir den Ozean überqueren und wir wissen, dass das nicht ganz einfach ist. Und da war es dann auch spannend zu sehen, dass uns Leute einfach mit ihren ganzen Ängsten bombardiert haben und denen hatten wir dann auch noch zu tun.
Ja, selber Ängste. Also ich glaube, ich war so sehr mit Tun und Machen beschäftigt, dass ich gar nicht so richtig das realisiert habe, auf was für ein Abenteuer ich mich hier eingelassen habe.
Ich glaube, das wurde dir unterwegs das erste Mal klar, als ich vor Marokko krank geworden bin.
Oh ja.
Also wir haben beide das Glück, dass wir nicht seekrank werden und ich glaube, das ist schon eine Mega-Qualifikation für solche Reisen. Aber ich habe halt irgendeine blöde Grippe gekriegt und das war, als wir 2 Tage vor Marokko segeln wollten mit relativ ungemütlichen Bedingungen. Und nach der ersten Nacht habe ich gemerkt, boah, es geht nicht. Ich liege hier mit Fieber und Schüttelfrost. Und dann war Katja, die, eigentlich war ja die Planung, ich bin hier der Skipper und ich sorge dafür, dass das Boot immer fährt. Und plötzlich lag ich in der Koje und habe gezittert und du saßt da draußen alleine.
Ja, das war, ja, so habe ich es aber gelernt. Also du warst ja auch immer da, wenn es um Manöver ging und ich konnte dich jederzeit fragen, das ging dann schon irgendwie, aber es war schon ein bisschen unangenehm.
Ja, aber so lernt man es, dass man einfach, das ist alles Dinge, die man schaffen kann, nichts ist ein wirkliches Hexenwerk, man muss es sich letztendlich nur trauen und dann geht's auch.
Ja, und die Neugierde, Leute, die hat mich wirklich angetrieben. Ich wollte wirklich verschiedenste Biosphärenreservate kennenlernen. Und jetzt muss ich auch mal kurz erklären, was Biosphärenreservate eigentlich sind. Weil bevor ich Martin mich kennengelernt habe, wusste er das auch nicht.
Nee, ich hatte keine Ahnung, was ein Biosphärenreservat ist. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe.
Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, ob mir das so gut gelingt. Also die UNESCO hatte im Jahr 1971 eine wirklich gute Idee für ein Programm, das heißt Man and the Biosphere. Und die Idee ist, dass Naturschutz und menschliche Entwicklung gemeinsam betrachtet wird. Es stellt die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt. Es geht darum, dass es Modellregionen sein sollen, wo wirklich nachhaltige Mensch-Natur-Beziehungen gelebt werden sollen. Es geht nicht nur um den Schutz der Natur, der Biodiversität, sondern auch um die Entwicklung, um gute Projektideen, um letztendlich diese Projektideen dann in dauerhafte Mensch-Natur-Beziehungen umzumünzen. Das ist so die Grundidee. Und so ein Biosphärenreservat gibt es in der Welt, glaube ich, über 758 inzwischen. Auf 145 Länder verteilt, also legt mich nicht fest auf die genaue Zahl, aber eine ganze Menge. Und der Aufbau von so einem Biosphärenreservat ist immer gleich. Es gibt eine Kernzone, da soll der Mensch wenig oder gar nicht am besten intervenieren, sondern die Natur Natur sein lassen. Dann gibt es eine Schutzzone darum und dann eine Entwicklungszone. Also in der Entwicklungszone ist dann Wirtschaften erlaubt und in der Schutzzone soll dann vor allen Dingen ja Untersuchungen gemacht werden, auch kann auch so ein bisschen schon gewirtschaftet werden, möglichst nachhaltig. Das Ding ist allerdings, dass es da keinen Rechtsstatus für gibt. Also jedes Biosphärenreservat muss mit den Begebenheiten umgehen, die es vor Ort gibt. Also es gibt jetzt nicht neue Landnutzungsrechte. Deshalb.
Und es gibt auch kein Geld per se, sondern die Idee ist, dass die Regionen durch diesen Status Biosphärenreservat an Attraktivität gewinnen und der Tourismus spielt auch immer eine Rolle dabei, dass also Menschen dorthin kommen, weil sie wissen, dort wird nachhaltiger gewirtschaftet. Das heißt, Nachhaltigkeit, aber auch das Wirtschaften sind absolut Bestandteil dieser Konzepte. Es geht nicht nur darum, wie Katja sagt, die Natur zu schützen, sondern auch aus diesem Nachhaltigkeits- und Naturschutzgedanken Projekte zu entwickeln und wirtschaftlich zu handeln. Also ob es wirtschaftliche Agriculture ist oder nachhaltiger Tourismus. Also man versucht einfach auch da was für die Menschen und für die wirtschaftliche Entwicklung zu tun.
Und dann gibt es Pläne, die man haben muss, die für 10 Jahre gelten. Und da muss abgebildet werden, dass diese Funktionen, die wir kurz erwähnt haben, auch eingehalten werden. Also die Erhaltung von Natur, die Entwicklung von auch degradierten Gebieten zu besseren Gebieten oder die Entwicklung des Tourismus oder der Wirtschaft. Und dann natürlich, dass man das auch alles nachweist, also dass man wissenschaftliche Monitoring macht und so weiter. Also das gibt es in diesen 10-Jahresplänen und die werden dann auch alle 10 Jahre wieder erneuert. Also da gibt es ein ganzes Programm und ein ganzes Konzept dahinter.
Und Konzepte kann man öffentlich einsehen. So wie immer bei solchen Sachen gibt es dann auch einen riesen Papierkrieg. Und uns war es aber wichtig, nicht nur zu gucken, was in so einem Konzept steht oder von mir aus auch in der Evaluation, sondern uns vor Ort anzugucken, wie sieht es denn jetzt wirklich in der Realität aus. Und ich kann schon mal vorab sagen, das ist spannend. Es ist interessant, sich das lokal anzugucken und man kriegt einen deutlich anderen Eindruck als das, was das Papier so sagt.
Ja.
Und so toll die Idee ist von den Biosphärenreservaten, manchmal ist es auch echt nicht einfach, das vernünftig umzusetzen. Und Wir sehen hier viele hochmotivierte, begeisterte Menschen, die aber auch ganz schön am Struggeln sind, hier wirklich die Dinge, die als Idee formuliert sind, auf die Straße zu bringen.
So, also dann geben wir euch nochmal einen schönen Ausblick, was ihr in den nächsten Podcasts erleben wird. Der nächste Podcast wird moderiert von Alena Neumann, einer Masterstudierenden von mir, die auch motiviert eins der Biosphärenreservate ins Auge genommen hat, das Biosphärenreservat La Palma auf den Kanarischen Inseln. Dann wird es einige Gesprächspodcasts zwischen Martin und mir geben, wo wir von unserer Reise berichten.
Ja, wo wir auch vom Segeln erzählen, was eben auch einen relativ großen Bestandteil unseres Alltags dominiert hat.
Und ich habe in den anderen Biosphärenreservaten auch Interviews und Gespräche geführt, teilweise auch aufgenommen. Die sind noch nicht so aufbereitet, dass es so ein, wie sagt man, ein narrativer Podcast wird, aber auch die hoffe ich zu produzieren.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und bis dahin Ahoi von der Biosphäre.
Einen Link gibt es noch zu unserer Seite, das ist die biosphera.live-Seite. Da gibt es schon viele Fotos zu entdecken.
Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Biosphäre, der Podcast.